Jetzt lese ich mal die Geschichte vor, oder die Begebenheit aus Johannes 9, Vers 1 mit dem blindgeborenen Mann. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er spricht zu ihm: Geh hin, wasche dich in dem Teich Schiloah, was übersetzt wird Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Also ich denke, dass jeder diese Story kennt. Jetzt kommt es darauf an, was kann man jetzt aus dieser Geschichte lernen. Also eins einmal, was man nicht daraus lernen soll, ist, dass Krankheit zur Ehre Gottes ist, was ja manche behaupten aufgrund von dieser Begebenheit. Krankheit wäre zur Ehre Gottes. Nein, das ist ein riesengroßer Schmarrn, sondern die Heilung ist zur Ehre Gottes. Jesus hat das Heilungswerk gewirkt und das ist zur Ehre Gottes. Und noch ein Missverständnis, das da oft einmal verstanden wird oder auch gelehrt wird: Es war nicht Gott, der diesen Mann von Kindheit blind gemacht hat, bloß damit er danach ihn heilen kann und sagen kann: Schaut her, was ich kann. Nein, die Krankheit ist nicht von Gott, diese Blindheit, das ist ein Werk Satans. Und Jesus hat das Werke Gottes getan und hat ihn geheilt. Und das ehrt unseren Gott. Das muss man mal grundsätzlich vorausschicken, weil das ist die Basis der ganzen Sache. Alles andere sind sonst nichts als ganz dicke Lügen. Und wir wissen ja, Lügen blockieren uns, die hindern uns, und die Wahrheit aber macht uns frei. Es kommt aber darauf an, was hatten die Jünger da gesagt? Welchen Ansatz hatten die Jünger in diesem Fall? Die Frage der Jünger: Wer hat gesündigt? Warum ist dieser blind? Was ist die Ursache? Wer hat Schuld daran, dass der Mann von Geburt an blind ist? Das war der Ansatz von den Jüngern Jesu. Das ist der Mensch. So denkt der Mensch. Der fleischliche, schlaue Mensch sucht immer nach der Ursache des Problems. Er ist letztendlich rückwärts gewandt und sucht in der Vergangenheit und will den Dingen mit seinem schlauen Verstand auf den Grund gehen. So, ich sag mal, auf den Grund gehen. Was ist jetzt da die Ursache? Wer hat gesündigt? Warum bin ich krank? Warum bin ich nicht gesegnet? Es muss doch eine Ursache haben. Immer warum, warum, warum. So ist der Mensch gestrickt, der fleischliche, irdische Mensch. Der Mensch Jesus ist anders gestrickt und er ist ja schließlich unser Maßstab in dem ganzen Ding. Er war anders gestrickt. Solche Bestrebungen, wie sie die Jünger da hatten, gibt es heute in der Christenheit immer noch. So dieses Ursachen-Suchen. Und das ist wichtig, meinen sie, dann kann man da eine Lösung finden, dann kann man was ändern dran, aber du kannst die Vergangenheit auch nicht mehr ändern. Und sicher gibt es für manche Sachen auch Ursachen und meist sind die Ursachen Satans Machenschaften. Das soll man dann natürlich auch wissen, dann weiß man, wo man anzusetzen hat. Aber grundsätzlich dieses Ursachensuchen, vor allem zum Thema Sünde suchen, wer hat gesündigt, weil da muss ja jemand gesündigt haben, sonst wäre doch das nicht so. Vielleicht die Eltern, vielleicht die Großeltern, vielleicht irgendwelche Vorfahren und kennt ihr das mit der Vorfahrenschuld? Das sind auch so Lehrstrebungen in der Christenheit, wo schlaue Leute meinen, man muss jetzt da Vorfahrenschuld aufdecken, so einen Generationenfluch suchen. Das ist genau dasselbe Muster, das die Jünger hier auch hatten. Und Jesus hat ihnen keinen Vorwurf gemacht, aber Jesus hat ihnen gesagt oder gezeigt, dass das nicht die Lösung der Sache ist, dass um das gar nicht geht. Es gibt im ganzen Neuen Testament, zumindest kenne ich keine Begebenheit, wo Jesus zu irgendjemandem gesagt hat, der geheilt werden wollte: Nein, dich kann ich jetzt nicht heilen, du musst jetzt erst einmal in Seelsorge, du musst deine Vergangenheit aufarbeiten, du musst erst deine ganzen Sünden bekennen und so weiter und so fort. Das hat Jesus nie von jemandem verlangt. Jesus sah immer die ganze Sache aus dem Blickwinkel der Erlösung an. Jesus wusste, dass das Sündenproblem unterm Strich gelöst ist, weil er ans Kreuz geht. Er hat praktisch einen ganz anderen Ansatz gehabt für das Problem. Also er war nicht ursachenorientiert, wo kommt das her, sondern Jesus war lösungsorientiert. Wie bringen wir das Problem weg? Was muss man machen, dass das Problem gelöst wird? Das ist ein ganz anderer Ansatz. Der führt zum Ziel, und das andere, das Ursachenforschung, das ist eigentlich keine zielorientierte Sache. Und selbst wenn du die Ursache gefunden hast, heißt es noch lange nicht, dass dann eine Lösung da ist. Weil wenn wir jetzt nicht annehmen, tatsächlich, Jesus hätte gesagt, ja, seine Eltern haben schwer gesündigt und jetzt ist er blind geboren, dann ist die Lösung überhaupt noch nicht passiert. Die Lösung wäre nämlich, dass der Blinde eben wieder sehend wurde. Das ist die Lösung. Und Jesus wusste, wo die Lösung zu finden ist. Die Lösung für die Probleme liegen auf der geistlichen Seite, auf der geistlichen höheren Ebene. Die Ursachen befinden sich meistens auf der niederen, fleischlichen, sündigen Ebene. Und das ist auch Satans Ebene, da wo er rummarschiert und die Leute piesackt. Aber unsere Ebene soll die geistliche Ebene sein und die ist über dem natürlichen, über dem fleischlichen Bereich, über dem satanischen Bereich. Und wir als wiedergeborene Christen müssen das lernen, lösungsorientiert zu sein aus der Ebene des Geistes heraus. Weil durch die Wiedergeburt haben wir die Möglichkeit, in den geistlichen Bereich zu wirken. Und den Geist Gottes haben wir in uns, der uns dabei hilft und Kraft gibt. Satan ist ein richtiger gemeiner Hund. Er schickt dir ein Problem oder macht dir ein Problem. Und vielleicht schiebt er dir auch noch eventuelle Ursache unter, damit du immer ursachenorientiert bist und die Ursache bekämpfst und die Ursache anschaust. Weil du das getan hast, weil du hier und da gesündigt hast, weil der Opa im Krieg war oder sonst irgendwas, deshalb ist das Problem. Oder vielleicht sagt er dir, der Arzt hat auch gesagt, und der Fachmann und die Wissenschaft und in der Zeitung steht auch so und so, wenn man dies und jenes tut, dann hat man die und die Krankheit und braucht man die und die Medizin. Vielleicht hat sogar ein guter Freund dir einen falschen Tipp gegeben oder der Pfarrer oder der Prediger hat gesagt, das ist ja bei den Leuten ganz wichtig, aber wenn es der Pfarrer sagt, dann ist ja das bestimmt richtig. Aber wenn es nicht das ist, was Gott sagt, dann hat der Pfarrer auch nicht recht. Klingt zwar manchmal sehr richtig und auf der natürlichen Ebene mag es vielleicht sogar richtig sein, aber Jesus hat sich nie auf diese Ebene des Natürlichen begeben und hat gesagt, ja, jetzt muss ich dich zum Professor XY schicken. Oder ja, da können wir jetzt nichts machen, da müssen wir uns erst einmal zusammensitzen und beratschlagen. Das war nie Jesu Aussage. Jesus war immer auf der geistlichen Ebene und hat von dort her die Lösung parat gehabt. All die irdischen Dinge, die setzen sich nämlich fest in deiner Logik und du drehst dich um das Problem und immer ums Problem und du siehst nicht den Ausweg. Das ist nicht gut. Dann siehst du auch nicht die geistliche Ebene. Also musst du wieder einen Schritt zurück machen, damit das Problem nicht so groß ausschaut und wieder auf die geistliche Ebene dich begeben und von dort her, wie die Schrift sagt, im Leben herrschen und die Dinge zu verändern. Zu verändern mit dem, was dir der Geist zeigt oder mit den Worten, die durch den Geist in dir aufsteigen. Unterm Strich kommen die Leute dann so weit, ja, ich kann ja nichts tun und wenn Gott nichts tut, dann kann man gar nichts machen. Und das stimmt halt einfach nicht, weil er hat uns Möglichkeiten gegeben, er hat uns Fähigkeiten gegeben und die soll man einsetzen. Und was darüber hinausgeht, über unsere Fähigkeiten, da springt er dann ein. So sollen wir als Gläubige unsere Position einnehmen. Unsere Position ist nämlich oben drüber. Unsere Position ist nicht unten, wie der Satan möchte uns immer unten halten. Er möchte gern über uns sein, aber das ist nicht unsere Position. Wir sollen im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus, steht in Römer 5, 17. Und das ist absolut die Wahrheit. Wir sollen über die Probleme triumphieren, weil der Geist letztendlich viel weiter ist und viel höher ist und alle natürlichen Dinge durch den Geist verändert werden können. Wenn du das Beispiel wieder annimmst von dem Mann, der da von Geburt an blind war, dann macht Jesus so einen Brei, streicht ihn auf seine Augen, einen Dreck letztendlich, und dann wäscht er sich in dem Teich mit dem Wasser den Dreck wieder aus die Augen, und dann ist er gesund. Von der natürlichen Ebene her ein Krampf, weil so ein Dreck, ein blindes Auge oder beide blinden Augen von Geburt an, und die waren wirklich nicht bloß ein bisschen trübe, sondern wirklich blind, kann das einfach nicht bewirken. Also muss es der Geist gewesen sein, der es bewirkt hat. Jesus hat ihm bloß diese Aufgabe gegeben, zum Teich Schiloah zu gehen, damit er seinen Glauben letztendlich damit freigesetzt hat. Und er ging hin und er wusch sich, und schlagartig konnte er mit seinen Augen sehen. Das ist die Position von oben. Das ist lösungsorientiert. Und das sollten wir lernen in kleinen Dingen und dann in größeren Dingen und dann vielleicht in ganz großen Dingen. Aber unsere Position ist oben, und die hat Jesus uns bereits gegeben. Auch wenn du dir manchmal vorkommst, als wärst du unten drunter und alles drückt auf dich ein und du bist niedergeschlagen, dann erinnere dich, das ist nicht dein Platz. Dein Platz ist oben. Er hat uns mit Jesus mitsitzen lassen, haben wir letztes Mal gelesen. Mitsitzen zu Rechten des Vaters. Und es ist ziemlich weit oben. Da ist unsere Position, und von da aus ist auch Autorität, und von da aus hast du auch Befehlsgewalt. Also müssen wir immer wieder uns daran erinnern, wer wir eigentlich sind in Christus Jesus, was wir sind und wo wir sind. Die Stelle habe ich sogar jetzt herausgeschrieben, Epheser 2, 6 und 7. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Und in Christus Jesus sind wir, weil wir in ihm eine neue Schöpfung sind, weil er in uns ist und wir in ihm. Und deshalb ist unsere Autoritätsposition, unsere geistliche Position in der Himmelswelt zu Rechten des Vaters mit Jesus Christus. Das Problem will dich unten halten. Der Geist Gottes will dich wieder oben haben. Das ist der Kampf, die Kampfsituation, in der wir immer wieder stehen. Und du entscheidest letztendlich, wo du dich befinden willst. Das hat sehr viel mit Entscheidungen zu tun. Und auch wenn es dir nicht gleich so vorkommst, das Gefühl ist trügerisch. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und wenn Gottes Wort sagt, dass wir oben auf sind, dann fang an, das zu glauben, das zu sprechen, auch zu bekennen, dass du oben auf bist, und dann regiere von oben herab. Setze diese Kraft, die der Herr dir damit gegeben hat, in deinem Leben frei. Die Dinge müssen sich beugen, die Dinge müssen sich ändern. Und da darfst du sehr hartnäckig sein, weil der Satan ist oft auch ein bisschen hartnäckig mit seinem Problem. Aber der Hartnäckigste gewinnt. Du hast nämlich die Kraft aus der Höhe bekommen, den Heiligen Geist. Das ist ein Beweis aus Lukas 24, 49. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, und jetzt kommt's, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Also wir sind bekleidet worden mit Kraft aus der Höhe. Sobald du den Heiligen Geist empfangen hast, ist er da. Aber wir setzen den Heiligen Geist mit unseren Glaubensworten auch frei, diese Kraft. Viele denken, naja, der Heilige Geist, der macht dann schon irgendwie. In der Regel ist es so, dass der Heilige Geist dich inspiriert, die richtigen Worte auszusprechen, und diese Worte setzen diese Kraft frei, um das umzusetzen, was du sagst. Wie auch Jesus gesagt hat, glaub, das geschieht, was du sagst, und so wird es dir werden. Also ohne Glauben und Glaubensworte wird es nicht funktionieren. Der Wunsch ist schön, aber der Wunsch allein reicht noch nicht. Der Wunsch muss eine Tat werden. Und wenn du anfängst zu wissen und zu glauben, wo deine Position ist, und aus dieser Position heraus auch sprichst, werden sich die Dinge immer wieder zu deinem Segen, zu deinem Guten verändern. So wie du das letztendlich aussprichst. Dafür hat er den Namen bekommen, Jesus, den Namen, der über allen Namen ist. Und dafür hat diesen Namen dir gegeben, damit sich die Dinge in diesem Namen Jesu beugen müssen, die dämonischen Kräfte und Mächte zurückweichen müssen, ihre Werke zerstört werden, in sich zusammenfallen. Denke an die Mauern Jerichos, Sie sind zusammengefallen. Gottes Macht ist grenzenlos. Also es gibt nichts, was der Satan dir entgegenstellen könnte, das Gott vor ein Problem stellen würde. Und auch Jesus hat nicht ein Problem damit und der Heilige Geist hat auch kein Problem damit. Das Problem ist in der Regel das, dass die Lösung nicht ausgesprochen wird, sondern dass die Ursachen gesucht werden, dass Probleme besprochen werden, anstatt dass von oben herab Autorität ausgeübt wird und im Namen Jesu die Dinge wieder zurechtgerückt werden. Weil der Geist triumphiert weit über die natürlichen Dinge. Egal, ob es die geistlichen Mächte der Finsternis sind oder ob es irgendwelche natürlichen Probleme sind, die gibt es ja auch. Also der Blindgeborene, da steht jetzt nicht unbedingt dabei, dass da ein böser Geist in ihm war. Er war halt einfach blind, aus welchem Grund auch immer. War ein natürliches Problem, schon ein ziemliches Problem. Aber ob das Problem jetzt klein oder groß ist, spielt für den Geist eigentlich keine Rolle. Das ist bloß immer unsere Vorstellung. Das ist jetzt ein kleines Problem, das lösen wir leichter als ein schwieriges Problem. Und damit begrenzen wir uns oft. Wenn wir aber die Situation besser von oben anschauen und lösungsorientiert sind und in der Gewissheit, was wir für eine Autorität überhaupt haben in Jesu Namen, dann werden wir auch lernen, diese größeren Probleme auch zu lösen und werden auch Wunder wirken, wie er Wunder gewirkt hat. Weil wenn wir den Namen Jesus benutzen, dann ist es so viel, als wie wenn Jesus selber anwesend wäre und es tut. Denn es ist derselbe Heilige Geist, den er uns gegeben hat, den er auch selber hatte. Also die Quintessenz dieser Geschichte ist eben, sei lösungsorientiert, schau dir den Fall von oben an und sei nicht ursachenorientiert, weil da drehst du dich immer im Kreis herum. Und diese Geschichte will uns das eigentlich recht deutlich machen. Und solltest du irgendwann wieder mal was hören von einer Lehre, die sagt, Vergangenheit aufarbeiten, Vorfahrenschuld und Vorfahrenflüche und so weiter erforschen und suchen, dann denk an diese Lehre und sei lieber lösungsorientiert, nimm deinen Glauben und sprich im Glauben. Gut.